SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Alleinerziehend, arbeitend und trotzdem arm. Besonders für Mütter ist das oft die Realität. Und vor allem für alleinerziehende Mütter halt eben. Das sind nämlich 8 von 10 Alleinerziehende sind Frauen. Im Saarland machen sie laut Statistischem Bundesamt mehr als 80% der Alleinerziehenden aus, die arbeitenden Mütter. Und sie tragen oft die gesamte Verantwortung für Kinderbetreuung, Erziehung, während sie gleichzeitig den Lebensunterhalt verdienen müssen. SR3-Reporterin Lisa Christel hat 2 Mütter getroffen, die genau das erleben.
Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe hier in Deutschland mit einem deutschen Mann geheiratet. Und leider, wir sind getrennt und ich lebe alleine mit meiner Tochter.
Agnes Nemeth ist 47 Jahre alt. Eine aufgeweckte Frau mit langen roten Haaren. Sie stammt aus Ungarn und zieht ihre 14-jährige Tochter alleine groß.
Meine Tochter könnte sofort meinen Lohn alles ausgeben, weil sie braucht immer etwas Modisches. Telefon, Handy, alles. Ich kaufe dann für mich gar nichts. Außer Essen und Trinken.
Agnes arbeitet 10 Stunden pro Woche bei einem sozialen Träger. 700 Euro verdient sie damit im Monat. Die Wohnung zahlt das Jobcenter. Sie stockt also auf, würde auch gerne wieder mehr arbeiten. Aber bisher hat das nicht geklappt. Das Geld ist also knapp.
Manchmal, ich gehe auch in mein Konto im Minus. Aber dann muss das nächste Monat wieder. Also ganz schwierig. Und ich muss auch von sehr vielen Sachen verzichten. Also ich gehe nicht zum Friseur, gehe nicht zu Kosmetik, nicht zu Massage, was weiß ich, schwimmen. Oder ich habe kein Außerprogramm. Ich bin immer zu Hause, nicht, dass ich mein Geld ausgebe.
Auch Dalila Wettke kennt diese Situation. Lange musste sie mit Sozialleistungen aufstocken. Heute kommt sie mit 2 Jobs über die Runden. Ihr Ex-Partner zahlt inzwischen regelmäßig Unterhalt für ihre 7-jährige Tochter.
Es ist wirklich ganz schlimm. Ich habe ganz oft geweint dann abends auch, weil ich einfach nicht wusste, wie soll ich das jetzt machen den restlichen Monat. Und musste mir auch tatsächlich ab und an Geld leihen, weil es einfach nicht anders ging. Und das ist schon eine Herausforderung. Und heute muss ich nicht mehr jeden Cent umdrehen, kann meinem Kind ein bisschen mehr ermöglichen und kann dann eben auch für mich mal was ausgeben, weil ich gelernt habe, wenn ich mich nicht manchmal wenigstens in den Fokus rückt, dann ist die Energie einfach nicht mehr da.
Viele alleinerziehende Mütter stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Mehr als 70% sind berufstätig. Doch oft verdienen sie deutlich weniger als Eltern in Paarfamilien. Viele müssen in Teilzeit arbeiten, nicht selten, weil Betreuungsplätze fehlen. Das bestätigt auch Frank Hager von der Diakonie Saar.
Also allein die Situation, was die Kitas hier angeht, ist eine Katastrophe. Wir haben zunehmend Kinder, die werden eingeschult, ohne dass sie je eine Kita von innen gesehen haben. Was denen da für Hürden in den Weg gestellt werden. Und das Problem ist schon so lange bekannt. Und es passiert einfach nichts. Das wäre zum Beispiel was gerade Alleinerziehenden auch im Sinne von einer Ausübung, vielleicht auch mal eines Berufs- oder Ausbildungswunsches total helfen würde.
Viele kämpfen also nicht nur mit finanziellen Sorgen, sondern auch mit strukturellen Hürden. Solange sich daran nichts ändert, bleibt für viele nur eins: irgendwie durchhalten.
Wir haben es also gerade in dem Beitrag gehört, es fehlt bei den Alleinerziehenden. Es fehlen Betreuungsmöglichkeiten, damit sie arbeiten gehen können. Und in der Folge fehlt es an Geld. Oft wird auch der Unterhalt nicht gezahlt. Alleinerziehende Familien sind nach wie vor die am stärksten von Armut betroffene Familienform in Deutschland. Und das, obwohl die Frauen im Saarland hier in 80% der Fälle arbeiten, haben wir auch gerade gehört in dem Beitrag hier auf SR3. Ich habe vor der Sendung mit Sarah Buschmann gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Solomütter und in ihren Augen muss die Politik genau da beim Geld dringend mit Veränderungen ansetzen.
An allererster Stelle würde ich eben auch sagen, 41% aller Alleinerziehenden sind armutsbetroffen und das ist eben auch der Appell, es muss sich unbedingt die finanzielle Situation von Alleinerziehenden ändern, insbesondere auch von den 2,5 Millionen Kindern, die in alleinerziehenden Familien wohnen. Da ist eben auch was, wo die Politik unheimlich viel machen könnte.
Gucken wir kurz mal zum Beispiel auf die Steuerklasse. Es gibt eine Steuerklasse 2 für Alleinerziehende. Es gibt die günstigere Steuerklasse 3 für Ehepaare. Und die haben damit mehr Geld als 2 Personen gerechnet, als jemand, der ein Kind hat, das ja de facto nicht arbeiten gehen kann. Muss sich daran was ändern?
Ja, aktuell werden in Deutschland Trauscheine, also Ehen gefördert und nicht Kinder. Und das muss sich auf jeden Fall ändern. Es müssen Familien mit Kindern gefördert werden, egal in welchem Familienstand die Eltern leben. Da gibt es auch gute Ideen, Steuergutschriften zum Beispiel für Alleinerziehende, solche Dinge, die lange auch schon von den Verbänden an die Politik herangetragen werden. Es ist aber immer noch so, dass es eben nicht umgesetzt wird, leider, ne?
Und was wären weitere Forderungen an eine neue Bundesregierung?
Also zum einen, da geht es auch ums Geld. Das Unterhaltsrecht muss unbedingt nochmal genau betrachtet und reformiert werden. Dafür wäre wichtig, das Existenzminimum auch gerade von Kindern nochmal neu zu berechnen und dann einfach zu gucken, welcher Unterhalt muss fließen, auch abhängig von den unterschiedlichen Betreuungssituationen. Und es ist ganz wichtig, dass das wirklich auch durchdacht wird und dass man nicht da, wo wenig ist, auch noch was wegnimmt. Grundsätzlich muss sowieso geguckt werden, dass der Unterhalt fließt. Das ist in Deutschland viel zu selten. Es ist im Moment so, dass in nur 25% der Fälle überhaupt der Mindestunterhalt bei den Kindern ankommt. Da haben wir auch immer den Gedanken, vielleicht könnte man da eine Lösung finden, das haben andere Länder zum Teil, dass der Staat das eben auch in die Hand nimmt, dass sowas über eine Steuererklärung funktioniert, dass man da als derjenige, der die Kinder betreut und sowieso schon Alltagsstruggle hat, nicht immer noch gucken muss, wie kriege ich jetzt das Geld eingetrieben.
Jetzt ist es ja so, das Problem ist seit so vielen Jahren bekannt und wir haben die Zahlen, dass Alleinerziehende überproportional von Armut betroffen sind. Und trotzdem gibt es kaum Änderungen. Woran liegt das? Haben Alleinerziehende einfach nicht genug Lobby?
Ja, das ist leider so. Also ich habe Solomütter vor 4 Jahren gegründet im Ehrenamt. Wir sind eine Interessensvertretung, eine gemeinnützige für Alleinerziehende und ich merke das selber, wann immer ich versuche für unsere Organisation mal Gelder zu bekommen, dann heißt es immer, wieso Alleinerziehenden? Denen geht's doch nicht schlecht. Die sind das ja auch ein bisschen selbst schuld. Die hätten ja bei ihrem Partner oder bei ihrer Partnerin bleiben können. Aber auch das ist eine Fehlannahme. Wahnsinnig viele Menschen aus unserer Community sind unter anderem auch von Gewalt betroffen. Das ist in Deutschland ein Riesenthema. Und ja, es läuft halt einfach nicht jede Partnerschaft so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man für sich und seine Kinder sagen muss, jetzt ziehe ich hier die Reißleine und trenne mich. Und dann da drauf zu gucken und zu sagen, hey, das sind die selber schuld, sollen sie jetzt gucken, wie sie allein mit ihren Kindern zurechtkommen, ist einfach eine falsche Annahme.
Es muss strukturelle Änderungen geben, damit Alleinerziehende raus aus der Armutsfalle kommen oder weniger von Armut betroffen sind. Das betrifft einmal die Betreuungsplätze, es betrifft aber auch einfach Geld, Steuerklassenänderungen zum Beispiel. Darüber habe ich mit der Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Solomütter gesprochen, mit Sarah Buschmann. Heizen und Dämmen, das ist für viele Hausbesitzer ein großes Thema, nicht erst seit dem neuen Heizungsgesetz der Ampelregierung. Und da steht ja vor einer Veränderung, hört man von den Koalitionsgesprächen von Union und SPD. Wie auch immer, was da rauskommt, es lohnt sich auch so, auf die Zusammenhänge zu schauen. Das hat man sich auch am Hochwald-Gymnasium in Wadern gedacht. Da gibt es in der Klassenstufe 11 extra ein Fach, das sich diesem Thema widmet. SR3-Reporter Felix Alsfasser hat in Wadern die Schulbank gedrückt.
Also, guten Tag zusammen.
Tina Schweizer vom Hochwald-Gymnasium unterrichtet das Seminarfach Mensch und Umwelt. In einem Projekt hat sich die Klasse mit dem Thema Thermografie beschäftigt.
Also wir haben das Projekt zusammen mit dem Klimaschutzbüro der Stadt Wadern durchgeführt, mit der Frau Herrmann. Die hat uns dann auch die Experten vermittelt, den Herrn Peter Thierry als Gebäudeenergieberater. Der hat uns dann hier durch die Gebäude geführt und erklärt, was wichtig ist, was wir wissen müssen.
Thermografie funktioniert mit einer Wärmebildkamera. Mit ihr kann man die Temperaturen von Objekten messen und sie bildlich darstellen. Dabei sind kalte Stellen blau und besonders warme werden mit Warmfarben dargestellt, also rot oder gelb. Die Schülerinnen und Schüler haben so ihr Schulgebäude untersucht, erklärt Ole.
Wir haben halt mit den Experten auch gesehen, wo der Wärmeverlust an der Schule am größten ist oder wo auch erkennbar Löcher in der Isolierung sind. Auch mit dem Gerät haben wir in den Fenstern geschaut. Da sieht man dann ganz eindeutig, dass da die Isolierung nicht so gut ist und dass dann da die Wärme austritt.
Aber bei den Fenstern gab es auch positive Überraschungen. Das konnte Emma feststellen.
Und besonders überrascht waren wir auch bei uns in unserer Aula-Vorhalle. Haben wir sehr große Fenster und da waren wir dann auch sehr überrascht zu sehen, dass die Aula-Vorhalle sehr gut isoliert ist. Also da ist im Gegensatz zu anderen Fenstern nicht viel Wärme verloren gegangen.
Die Ergebnisse der Untersuchung haben die Schülerinnen und Schüler an den Landkreis weitergegeben. Die Abschlussarbeit für das Seminarfach ist ein Account auf Instagram. Auf dem klären die Schülerinnen und Schüler über Thermografie auf, wie Lucia und ihre Gruppe.
Wir haben den Arbeitsauftrag bekommen und dann haben wir jetzt erstmal überlegt, wie wir das machen wollen und haben dann den Insta-Account erstmal erstellt und dann uns überlegt, wie wir das anordnen wollen. Wir haben dann verschiedene Posts gemacht und dann jeweils die Fragen beantwortet, also zum Beispiel, was Thermografie überhaupt ist und welche Berufe es da noch gibt.
Die Schülerinnen und Schüler hoffen, dass ihre Arbeit noch mehr Menschen erreicht, sagt Ole.
Der beste Account, der dann eben bei diesem Projekt zustande kommt, der informativste, der am besten gestaltendste, wird dann auch am Ende bei der Website der Stadt Wadern verlinkt zum Thema Thermografie. Und dann können auf jeden Fall noch mehr Menschen sich über das Thema informieren, was meiner Meinung nach sehr spannend ist.
Was die Stadt Wadern mit den Ergebnissen des Projekts macht, wird sich zeigen.
Was die Stadt macht, wird sich zeigen und was die Hausbesitzer machen, wird sich auch zeigen. Aber Infos zum Thema Heizen und Dämmen und wie viel Energie blase ich eigentlich raus aus meinem Haus, das interessiert jeden. Und da haben wir jetzt so ein bisschen mehr Infos dann auf Instagram von den Wadaner Schülern vom Hochwaldgymnasium. Der Obstgarten Lang, der prägt schon über 50 Jahre lang die Innenstadt von Duttweiler. Prägt, muss man sagen, das ist nämlich leider nicht mehr lange so. Der Inhaber hat entschieden, dass ab dem 1. April Schluss ist. Woran das liegt und was die Kundinnen und Kunden sagen, das erzählt uns SR3-Reporter Max Zettler.
Wie weit verabschiede ich an? Mache sie zu? Nee.
Ja.
Ernsthaft?
Wohne als unser Letzti.
Nein!
Ich schaffe den Rende.
Für manche Stammkundinnen und Kunden ist es immer noch nicht zu glauben, dass Hans-Walter Lang seinen Laden in der Duttweiler Innenstadt aufgibt. 56 Jahre lang hat er Obst und Gemüse verkauft. In vierter Generation.
Wir sind 104 Jahre jetzt hier in dieser Branche. Ne? Und meine Uroma hat schon angefangen, mit dem Fuhrwerk zu fahren auf dem Wochenmarkt.
Einen festen Laden betreibt die Familie Lang schon seit knapp 70 Jahren in Duttweiler. Bis heute liebt der Inhaber, was er tut.
Bin mit Leib und Seele dabei. Ne?
Was gefällt Ihnen denn besonders gut?
Ja, meine Kunden sind freundlich, ich habe nette Kunden. Ich habe mein Gespräch, kenne jeder. Sie wissen genau, was sie wollen. Gehen auf die Wünsche ein meiner Kunden und so habe ich sie alle überlebt.
Mit 73 Jahren ist zum Ende des Monats endgültig Schluss. Eigentlich wollte er schon vor 3 Jahren in Rente gehen, aber er hat lange nach einem Nachfolger gesucht. Vergeblich.
Dem einen war es zu viel Arbeit, dann zu viel Auflagen, neue Kassensysteme. Meine Söhne wollen das nicht. Die sehen, was ich arbeiten muss und die sagen, das tun wir uns nicht an. Wir fangen nachts um 3 an, sind bis abends 6 Uhr da. Das jeden Tag.
Also macht der Laden zu. Während Hans-Walter Lang vom Abschied redet, kämpft er mit den Tränen. Auch seine Mitarbeiterin Andrea Tönnes findet es schade, dass der Obstgarten schließt. Sie arbeitet hier seit 12 Jahren und macht es immer noch genauso gerne wie ihr Chef, erzählt sie.
Einfach, dass man nicht wie in den großen Geschäften, dass alles so schnell geht, dass man einfach noch reden kann mit den Kunden, ne, sich mal unterhalten, werden mir sehr fehlen, unsere netten Kunden.
Auch die sind traurig.
Ich kenne 3 Generationen mitgemacht und mir tut's leid. Ich wurde gut bedient und ich kam gern hierher.
Schlimm, ganz schlimm. Weil wir haben auf der anderen Seite das Geschäft. Wenn hier noch mehr Geschäfte zumachen, ist bald gar nichts mehr da. Ne?
Inhaber Hans-Walter Lang jedenfalls hat sich für die Rente ab April ein paar Sachen vorgenommen.
Wir fahren mit dem Wohnmobil in Kanada und gehen rüber nach Alaska. Wir waren schon ein paar Mal drüben und jetzt können wir ein bisschen länger bleiben. Und dann werden wir mal sehen. Ne? Ich habe auch ein Engelchen und habe ein bisschen mehr Zeit für
da. Da wünschen wir mal alles Gute für die Rente. Es ist verdient, das kann man jetzt mal gar nicht anders sagen. Der Obstgarten Lang macht zu in Duttweiler. Am 1. April ist Schluss. Naja, und Kunden und auch Inhaber sind sehr traurig, das haben wir gehört.